herzlich willkommen. Sie hören Schöner Denken. Die üblichen Verdächtigen haben sich im Heimkino Tuki Buki angeschaut. Völlig unvorbereitet einen berühmten senegalesischen Film aus dem Jahr 1973 von Dibril Diop Mambéty. Und es geht um ein ganz, ganz interessantes Liebespaar, Anta und Mori. Mori, der mit so einem Motorrad unterwegs ist, mit einem Büffelschädel und einem Büffelhörnern vorne drauf. Er ist auch Ringer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Es ist nicht so ganz einfach zu sagen, was eigentlich passiert, weil die Handlung ist immer so fragmentarisch. Man hat immer das Gefühl, dass es fehlen Stücke oder es werden Stücke einfach nicht gezeigt. Und dann gibt es auch so mystische Situationen und Gegenschnitte. Es ist nicht so ganz einfach zu folgen. Oder es gibt Handlungen wie die mit der blauen Kiste, wo ich dann völlig desorientiert geblieben bin. Warum eigentlich und was es bedeutet. Ich glaube, wenn man viel mehr über die Kultur und über die Hintergründe weiß, ist das nochmal was ganz was anderes. Aber auf jeden Fall ist das ein junges Paar, das ja aufbrechen will, die auch so ein bisschen anders sind. Und gerade Anta, sie studiert und hat die Haare anders, ist anders angezogen und sieht ganz anders aus und hat offensichtlich eine ganz andere Perspektive, ganz andere Träume. Und sie träumen natürlich von Frankreich, vom Wohlstand Frankreichs und der Ohrwurm Paris, 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 der wird uns jetzt wochenlang nicht mehr aus den Ohren gehen, weil das ist sehr, sehr oft zu hören. Noch häufiger als Maria Callas, die, ich glaube, Mozart aus irgendwas aus der Zauberflöte singt. Und wir begleiten sie mit dieser unterbrochenen, fragmentarischen Handlung. Irgendwann klauen sie sich Geld, Klamotten und ein Auto. Und wir können, glaube ich, hier bei einem Film von 73 auch spoilern. Und ich fand es ganz interessant, dass sie es dann schaffen bis zu dem Schiff. Und sie geht auf das Schiff. Und er realisiert, fühlt, dass das Träumen von Paris was anderes ist als das Fahren nach Paris. Und während sie das Wagnis auf sich nimmt, läuft er zurück wieder, bis er an seinem Motorrad landet mit den Büffelhörnern. Also da gibt es ganz, ganz viel zu verdauen. Also ganz viele Momente, wo ich dachte, ich verstehe gerade gar nichts mehr. Aber dann auch ganz, ganz starke Bilder und ganz, ganz starker Tonschnitt, ganz starke Musik. Immer wieder, am Anfang sehen wir einen Jungen, der eine Büffelherde treibt. Und wir sehen ja noch, wie diese Büffel geschlachtet werden. Auf eine sehr, sehr primitive und für die Tiere grausame Art und Weise. Und diese Bilder von den Büffeln, wie sie auch geschlachtet werden, die werden auch immer wieder, gerade am Ende, als Mori es nicht schafft, auf das Schiff zu gehen, warum auch immer, werden die wieder so reingeschnitten, dass man das Gefühl hat, dass er eigentlich auch das gehetzte Lebewesen sozusagen ist. Johanna, du hast gesagt, das ist jetzt wieder ein Nouvelle Vague-Film. Jetzt musst du mir erklären, was jetzt an Tuki Buki tatsächlich Nouvelle Vague ist. Abgesehen davon, dass natürlich ganz, ganz viel Frankreich eine Rolle spielt im Senegal, in Dakar.
Also eigentlich hast du schon ganz gut beschrieben mit dem fragmentarischem Erzählstil, also was sehr typisch ist, denke ich, für Nouvelle Vague-Filme. Die Jump-Cuts, die Gegenschnitte und so weiter, die also die ganze Bildsprache und auch wie hier uns die Liebesgeschichte natürlich erzählt wird. Es ist so, sie sind so Scherenschnitte so ein bisschen unsere beiden Figuren. Wir kommen nicht so richtig an sie ran. Also uns wird irgendwie mitgeteilt, also dass sie nach Paris wollen, in dem dieses Lied irgendwie so im Hintergrund spielt. Aber sie reden ja eigentlich nicht miteinander. Oder wir erfahren als Zuschauer nur, indem wir beobachten und versuchen, irgendwie zusammen zu puzzeln. Aber so richtig sozusagen eine Story, eine Handlung ist schwierig zu greifen. Und wie du sagst, irgendwie so, wenn man sie zusammen hat, dann springt es wieder und dann versucht man wieder, die Fäden zusammen zu führen. Ich fand es gerade auch ganz interessant, als ich kurz den Wikipedia-Eintrag noch überflogen hatte, um zu gucken, ob ich was Wesentliches verpasst hatte. Ich habe es genauso verstanden wie du, dass er zum Schluss vom Boot wieder runter ist, weil, wie du sagtest, weil er vielleicht seiner Welt doch nicht entkommen kann und das aber eher was ist, was er als eigene Entscheidung trifft. Gelesen habe ich gerade, dass sozusagen er zum Captain gerufen wurde und also weil sozusagen die Polizei hinter ihm her war und er mehr oder weniger keine andere Wahl hatte. Habe ich tatsächlich so nicht wahrgenommen in dem Film, aber wie gesagt, das ist das Zusammengepuzzelte. Was bleiben wird, sind die Bilder, wie du schon sagtest. Also es gibt unfassbar viele kleine Vignetten aus diesem senegalesischen Leben, also von den Märkten und den Straßen und den Viehherden und den sehr, sehr, sehr armen Gegenden. Und was ich ja besonders mochte, war diese Szene an diesem Pool, wo sozusagen dieser sehr reiche Sugar Daddy von ihm irgendwie auf einem Boot sitzt und er kommt und der Lover Nummer 4 springt ins Wasser und er nimmt auf diesem Tretboot Platz und sie fahren im Kreis und so. Also das, da gibt es schon ein paar sehr herrliche irgendwie Einstellungen, wo du echt so denkst, das ist kreativ, das ist visuell total ansprechend gemacht. Die Farben in dieser Restauration sind wirklich sehr, sehr schön. Also man schnappt ganz viel auf. Aber ja, von der Story macht einem der Film jetzt nicht leicht oder von den Figuren her, weil man sehr wenig in ihr Innenleben reinguckt, finde ich.
Es ist ganz schwer zu beurteilen oder nachzuvollziehen, ob Teile der Handlung jetzt wirklich zu der Handlung gehören oder ob es eher mystische Dinge sind, weil man diese Welt ja auch nicht kennt. Und das ist dann ganz schwer. Ich habe mich zwischendurch so gefühlt wie, dass ich von Insel zu Insel schwimme in diesem Film. Dass es dann immer solche Handlungs- und Dialog-Dinge gab, die ich dann verstanden habe. Also zum Beispiel bei diesem Sugar Daddy, was da eigentlich abläuft. Diese absurde Szene am Pool und dass er das Geld hat und dass sie dann seinen Fahrer und das Auto und das Geld und die Klamotten alles nehmen und so weiter. Wie sie dann die Tickets kaufen tatsächlich und dann an den Hafen gehen etc. Das war dann alles so Inseln, wo man auch
diese
so...
Diese Parade, wo sie in diesen schicken, irgendwie gestohlenen Klamotten irgendwie durch die Straße fahren, die ihnen allen zujubeln und man denkt so, hä? Also, wo man dann so merkt, ist man noch gerade in der Handlung oder ist man irgendwo anders? Oder ist ganz, ganz desorientierend, finde ich teilweise.
Ja, bei dieser Parade denkt man ja auch, ist das eine Parade für die oder träumen die das oder ist es eine Parade und sie fahren da irgendwie sozusagen rein wie die Hochstapler. Und es gibt aber immer wieder Szenen, wo ich dann tatsächlich sehe, wie dann die Handlung vorangetrieben wird und dazwischen schwimme ich irgendwie und versuche in diesen Bildern irgendwie den Kopf über Wasser in diesem Film zu halten. Wo es ja doch sehr wenig Wasser gibt. Und es ist auch gerade so, ich fand so in der ersten Viertelstunde wird auch sehr stark etabliert, wie arm dieses Leben in Senegal, in Dakar ist. Also diese Welt, aus der sie dann fliehen wollen, auch die Freunde, Familie und Verwandte, die dann immer wieder auftauchen und von ihnen Geld wollen, sie später feiern, als sie Geld verteilen und so. Da kriegt man doch ein gutes Gefühl. Aber es ist halt wie so ein, als würde mir irgendwie so ein bockiges Pferd reiten, das einen immer wieder runterwirft sozusagen. So empfand ich das, den Film zu sehen. Aber gerade dieses Paar, dem wir wirklich nicht so wirklich nahe kommen, aber diesen Lebenshunger, dieses, das kann nicht alles gewesen sein, dass wir hier in Dakar sitzen. Das finde ich, das bringt sich wirklich, wirklich gut rüber.
Was ich total toll fand, waren die Kleidung, die sozusagen in dem Film zu sehen ist, sowohl diese klassische senegalesische, traditionelle Kleidung, aber auch irgendwie wie er angezogen ist. Es ist wirklich irgendwie, also die Leute laufen heute natürlich auch wieder so rum, teilweise sehr an diesen 70s-Stil angelehnt, ja, und aber tolle Sachen, auch irgendwie sehr bunt und wirklich, wirklich cool. Auch die Autos. Ja, unfassbar. Also diese Autos da, also ich meine, ich nehme an, die sind da auf der Straße gefahren, so, aber es ist schon, also von der also wie gesagt, ich weiß nicht, ob dieser Film tatsächlich ausgestattet war oder ob die tatsächlich irgendwie das Leben sozusagen gedreht haben, was da stattfindet und das dann geschickt verwoben haben mit der Handlung. Man weiß nicht so richtig, was sind Schauspieler, was sind irgendwie einfach Personen, die sie auf der Straße gefilmt haben. Auch das ist sozusagen ein Verschwimmen so ein bisschen von Film und Realität. Das ist also ganz, ganz spannend und interessant gemacht.
Er hat auch dokumentarische Elemente. Ja, genau. Also diese Autos sind zeitgenössisch. Und da das ja uns sehr, sehr stark unter dem Einfluss Frankreichs ist, das sind alles wunderbare Citroën aus der Zeit, aus Anfang der 70er. Und einer schöner als der andere. Ich will jetzt auch nochmal nachlesen, welche Rolle tatsächlich Frankreich in Senegal gespielt hat. Wann ist das unabhängig geworden und so weiter. Das weiß ich jetzt alles tatsächlich nicht. Aber es gibt so einen Dialog, wo man zwei Weiße, ich glaube, auf dem Schiff sieht, die dann von Dakar wohl zurückfahren nach Frankreich auf dem Schiff und die sich sehr arrogant und sehr kolonialistisch über die Senegalesen und Dakar sehr abfällig äußern. Und da ist auch so ein Zusammenschnitt von verschiedenen politischen Äußerungen, wie so kleine Wochenschausätze, die dann da so rumfliegen. So eine, ist auch so eine Vignette sozusagen, so eine kurze Szene, die dann die Nicht-Senegalesen, die Weißen, einmal kurz charakterisiert. Also für mich war das nicht nur der erste wirkliche Kinofilm aus Afrika, den ich mir jetzt angeschaut habe. Es war auch der erste Film aus dem Senegal und natürlich das erste Mal afrikanische Nouvelle Vague. Also ist so ein bisschen schon ein Kulturschock für mich, aber schon irgendwie toller Film, an dem man knabbern musste, auch wenn er wirklich so jetzt mit dem zeitlichen Abstand auch so widerspenstig ist. Aber ich kann verstehen, warum er damals gerade in Frankreich, in Cannes, so erfolgreich war, weil er natürlich auch dann das atmet, was die französischen Filme in der Zeit gemacht haben.
Ja, also die Assoziationen gerade zu Außer Atem sind, finde ich, ausgeprägt. Ja, und also cool, dass du den ausgesucht hast. Es war dein Wunsch für heute Abend und mir wäre wahrscheinlich sonst auch nicht untergekommen. Und ja, dann starten wir mal noch in unsere, ich weiß nicht, entweder in unsere Afrika-Tour oder in unsere Nouvelle Vague-Tour. Das darfst du aussuchen.
Es ist auf jeden Fall gut, mal rauszugehen aus der Komfortzone. Wie wollen wir so einen Film bepunkten? Das ist ja eigentlich schon eher filmhistorisch.
Ja, total schwierig, weil ich tatsächlich meine Schwierigkeiten mit den beiden Hauptfiguren hatte. Bin ich, glaube ich, bei 6 Punkten, was die Story wegen der Story, wegen den Bildern, und bin ich bei 7, also 6 bis 7 Punkte.
Ich gebe ihm sogar 8, weil ich so viel Mut und so viele, auch dieses fantastische Sounddesign, wie die Musik eingesetzt wird, da ist so viel dran, an dem ich jetzt noch rumknabbere. Deswegen gebe ich ihm sogar 8 Punkte. Vielen herzlichen Dank. Und dieser Podcast steht unter
Creative Commons.
Dankeschön.